Am Ende des Tages sind diese Themen Nachhaltigkeit, Diversität etc. pp. Das muss schon intrinsisch aus dem Unternehmen kommen. Also wenn ich daraus ein Schaufensterthema mache, wenn ich das sozusagen als Hygieneetikette nutze, um irgendwie nach außen mich mir einen Anstrich zu geben, den ich aber nach innen oder von innen heraus noch gar nicht rechtfertigen kann, dann halte ich diese Dinge für falsch.
Suits and Sneakers Leadership Edition. Ein Deininger-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaratscha und Harald Fortmann.
Ob Mittelständler oder Weltkonzern, jede Unternehmenskultur prägt, wie Führung verstanden wird. Für Führungskräfte bedeutet das enorme Anpassungsfähigkeit. Doch wie gelingt der Wechsel zwischen diesen Welten? Und vor allem, wie setzt man in neuen Umgebungen eigene Impulse? Mein Name ist Harald Fortmann und bei mir ist mein Kollege Joy Edwin Tanaratscha.
Hallo von meiner Seite. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits and Sneakers in der Leadership Edition. Unser Gast weiß aus eigener Erfahrung, wie unterschiedlich Führung in verschiedenen Unternehmenskulturen sein kann. Von deutschem Mittelstand bis zum französischen Weltmarktführer hat er in leitenden Rollen Verantwortung getragen. Heute ist er CEO der Behrensen-Gruppe. Über seine Karriere sagt er selbst: Es gab nie einen Masterplan, aber jede Herausforderung sollte fundamental neu sein und am besten eine halbe Nummer zu groß wirken. Willkommen, Oliver Schwegmann, zum Podcast Suits and Sneakers in der Leadership Edition.
Ja, vielen Dank, Joy. Vielen Dank, Harald. Ich freue mich, hier zu sein.
Oliver, fang doch erstmal an und stell dich mal kurz vor für unsere Gäste und gib mal so einen Abriss über den bewegten Lebenslauf. Und was mich natürlich brennend interessiert, was war an dem jetzigen Job eine halbe Nummer zu groß? Oder was wirkte zumindest eine halbe Nummer zu groß, als du ihn angetreten bist?
Ja, das sind gleich viele Fragen auf einmal. Also zunächst einmal Oliver Schwegmann, 51 Jahre alt. Ich habe drei Töchter im Teenage-Alter. Ich bin selber eins von 7 Kindern und meine Geschwister waren auch alle fleißig. Das heißt, ich bin 17-facher Onkel. Das zum Familien-Background. Ja, und ich bin karrieremäßig ein sozusagen reinrassiger FMCG-Mann. Habe immer im Fast-Moving-Consumer-Goods gearbeitet, da allerdings in unterschiedlichsten Unternehmen und in unterschiedlichsten Rollen. Und in der jetzigen Rolle als CEO der Behrensen-Gruppe bin ich seit über 8 Jahren. Will das auch noch eine Länge weitermachen.
Welche Rolle nimmst du denn heute als CEO ein, Oliver? Was ist sozusagen dein persönlicher Blick auf die Gruppe?
Zunächst einmal gibt es ja eine sehr formale Rolle als CEO oder Vorstand oder als Organ einer börsennotierten Aktiengesellschaft. Das vielleicht nochmal fürs Publikum. Wir sind ja eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Und damit hat man natürlich auf der einen Seite die Organfunktion, die sehr formal ist, über das Managen von Shareholdern, Aufsichtsräten, Hauptversammlungen, Governance-Themen etc. Aber ich sag mal, im täglichen Geschäft verstehe ich mich in allererster Linie als Sparring-Partner, als auch Taktgeber und als letztendlich auch Mitentscheider zusammen mit meinen Geschäftsführern und meinen Teams. Wichtig ist mir dabei wirklich, dass es ein Sparring ist und nicht so, wie es vielleicht auch damals, vor allen Dingen auch in mittelstandsgeprägten Unternehmen war, dass es doch oftmals sehr patriarchalisch war. Und das ist sicherlich bei uns anders.
Du hast ja auch in dieser Rolle eine Agenda gesetzt, die Vision Behrensen 2028, sehr ambitionierten Zielen. Und wenn wir jetzt 5 Jahre vorspulen würden, wo würdest du und ihr als Unternehmen stehen?
Ja, ich sag mal, die aktuellen Zeiten und das sind ja wahnsinnig bewegt und hat sich ja, glaube ich, keiner ausmalen können, noch vor einigen Jahren, was uns alles erwartet. Corona-Krise, Ukraine-Krise und jetzt ist Deutschland im dritten Jahr hintereinander eine Rezession. Wir haben die Konsumstimmung auf dem absoluten Tiefpunkt und die Wirtschaft lahmt. Und deswegen sind es natürlich besonders herausfordernde Zeiten. Als wir damals Building Behrensen 28 entwickelt haben, da kamen wir aus einem wahnsinnig starken Jahr 2022. 2022 war für uns so ein richtiges Rebound-Jahr nach Corona. Da sind wir wahnsinnig stark gewachsen im Absatz und im Umsatz und dachten so nach Corona, jetzt kann es mit Deutschland wieder bergauf gehen. Und dann kam es natürlich anders, wie wir alle wissen. Und deswegen würde ich heute mir wünschen, wo stehe ich in 5 Jahren, als solides, weiterhin innovationsgetriebenes Unternehmen, was in hochkompetitiven Märkten in der Lage ist, profitabel und nachhaltig zu wachsen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir sprechen da sicherlich gleich noch dazu, dass der Spirituosenmarkt weltweit unter Druck ist aufgrund eines rückgängigen Alkoholkonsums, würde ich mir wünschen, dass unser alkoholfreier Umsatz sozusagen, den wir heute so ungefähr bei 30% haben, dass der sich so stark auf die Linie Richtung 50% entwickelt. Das wäre sicherlich eine gute Entwicklung.
Wenn du jetzt von Innovation sprichst, weil ich komme ja eher aus diesem digital-tech-getriebenen Markt, also es ist relativ klar, was Innovation ist, aber was ist für euch als Behrensen-Gruppe Innovation? Sind es neue Produkte, sprich neue Linien, wie jetzt eben die alkoholfreien Getränke, was ja ein kompletter Shift eigentlich auch in der im Dasein des Unternehmens ist? Oder was ist für euch Innovation?
Ja, Innovation gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Man kann innovieren, indem man einfach ein neues Produkt, aber einer existierenden Marke hat, sogenannte Line-Extensions. Geht um neue Geschmäcker, neue Darreichungsformen, auch mal eine neue Verpackungsform. Das sind so naheliegende Produktinnovationen, die man machen kann. Es gibt natürlich auch richtig, ich sag mal, von Grund auf neue Innovationen, die einen ganz anderen Konsum sozusagen befördern. Ich erinnere daran an unseren Geschäftsbereich Citrocasa, wo wir Saftpressen vermarkten, vor allen Dingen an Händlern in der Welt, wo man sozusagen in der Obst- und Gemüseabteilung sich selber seinen frisch gepressten O-Saft zapfen kann. Das ist auch ein Geschäftsbereich von uns. Oder wie es uns mit der Marke Mio Mio gelungen ist, sozusagen in einem hochinnovativen Limonaden- oder Erfrischungsgetränkemarkt mit einem, ja, anfänglich einem Mate-Produkt sozusagen ein völlig neues Subsegment aufzubauen und nachhaltig zum Wachsen zu bringen. Das heißt, für uns ist Innovation, wie gesagt, von Geschmacksrichtung über Verpackungslösung oder auch eine ganz neue Markenentwicklung, das alles bezeichnen wir als Innovation.
Ihr habt ja jetzt insbesondere, weil du das Thema Marco Mio Mio angesprochen hast, nochmal für viel Aufmerksamkeit in der Presse besorgt. Kannst du uns da nochmal kurz abholen?
Ja, also ich sag mal, dieses mediale Scharmützel, was wir sozusagen auch über die Online-Medien gespielt haben, ist natürlich immer mit einem kleinen Zwinkern im Auge, obwohl natürlich der Hintergrund durchaus ernst ist. Wir wurden ja von der Paulaner Brauerei verklagt, die sozusagen in einer unserer Sorten unter der Marke Mio Mio, in der Sorte Cola Orange, sozusagen sich kopiert sehen im Design und in der Farbwelt. Das sehen wir fundamental anders. Da gibt es einen Rechtsstreit, den haben wir in erster Instanz verloren. Aber wir halten die Urteilsbegründung für relativ dünn und auch in der Form nicht nachvollziehbar und auch nicht schlüssig. Und von daher sind wir jetzt in die zweite Runde gegangen, sozusagen in Berufung, und erwarten da sozusagen ein Urteil des Oberlandesgerichts. Das wird sicherlich noch eine Zeit lang dauern. Ja, und nebendran haben wir natürlich, so wie es zur Marke Mio Mio auch passt, daraus ein kleines mediales Scharmützel gemacht und durchaus mit Erfolg. Denn die Reichweite dieses Rechtsstreits und der Markenname Mio Mio ist doch jetzt in der ganzen Republik bekannt. Das vielleicht als positiver Seiteffekt dieses sozusagen Streits.
Ich wollte nochmal fragen, ob ihr euch dadurch auch, sagen wir mal, ein paar Herzen oder dazu gewinnen konnten, weil es ist ja doch ein sehr Zwinkern im Auge ja auch, wie du sagtest, kommunikationsmäßig damit umgegangen wird. Also auch du auf deinem LinkedIn-Post nimmst es nicht ganz so ernst in der Außenwirkung, obwohl es ja ein ernstes Thema ist. Gewinnt ihr dadurch eher die Herzen derjenigen, die das beobachten? Merkst du da auch so, sagen wir mal, einen Konsumententrend eher gegen Paulaner für euch, unabhängig vom Rechtsstreit an sich?
Also zunächst einmal ist mir wichtig, dass die LinkedIn-Kommunikation sehr, sehr authentisch ist. Und das, was da geschrieben wird, kommt auch aus meiner Feder. Und da stehe ich auch dahinter, nicht nur als Unternehmen, das ist ja keine Unternehmensseite, das hat ja nicht die Behrensen-Gruppe LinkedIn-Seite gepostet, sondern ich selbst. Und ich sag mal, das ist durchaus ein Thema, was viele Leute beschäftigt. Also ich sag mal, ich habe 2-3 Posts zu dem Thema gemacht mit einer Reichweite von über 500.000 Klicks. Das ist schon ganz vernünftig auf der Plattform. Und heute können wir sagen, auf unterschiedlichen Plattformen, Kommentierungen, Rückläufe, ich würde mal sagen, über 97% der Kommentierungen sind für uns pro Mio Mio und können das Urteil auch schlecht nachvollziehen. Und in dem Zusammenhang kommt natürlich der Marke auch sehr viel Sympathien zu, sodass das für uns, glaube ich, am Ende des Tages ein mediales Spektakel ist, was der Marke, die ja wirklich noch nicht so bekannt ist, die auch eine sehr junge Zielgruppe hat, die auch sehr viel über sozialen Medien gewachsen ist. Das heißt, der breiten Masse da draußen ist sie gar nicht so bekannt. Aber jetzt haben wir sozusagen einen breiten medialen Aufschlag gehabt.
Jetzt nochmal von meiner Seite. Mich brennen einige Fragen bezüglich der Situation. Und zwar auch dein Post über LinkedIn. Du hast gesagt, das habe ich ja persönlich gemacht. Inwiefern oder wie stehst du zu diesem Thema LinkedIn, sich nach außen hinstellen und sagen, immerhin vertrittst du ja auch deine Gruppe als CEO. Und da gibt es das Wort, wir hatten diese Diskussion auch intern, persönlich, privat, corporate, oder das ist mein persönlicher. Wie siehst du das Ganze und wie siehst du das, oder was würdest du uns empfehlen da auch? Wie geht man mit solchen Themen vor, mit solchen Posts? Wie steht sozusagen der CEO? Weil jeder Mitarbeiter hat ja auch die Möglichkeit, Dinge zu posten, die vielleicht nicht unbedingt dem Unternehmen zugutekommt. Wie siehst du das?
Ja, ich würde da nochmal einen Unterschied sehen, weil klar, wenn man Vorstand einer börsennotierten AG ist, dann kann man jetzt nicht sagen, das bin ich ja ganz privat und bitte bringt das gar nicht in Verbindung mit der Company. Das geht nicht. Dafür sind die Rollen oder die Rolle, die ich auch einnehme, zu exponiert an der Stelle. Ich habe gar keinen Masterplan oder gar keine Tipps. Ein paar Dinge sind mir wichtig. Das erste ist, wenn ich was poste, dann muss es sehr, sehr authentisch sein. Dann muss ich es sein. Dann muss es auch mein Sprech sein. Ich habe kein Team dahinter. Ich habe auch keinen Social-Media-Berater oder irgendwas. Es gibt auch keinen Fotografen, der die ganze Zeit hinter mir herrennt und mich irgendwie abschießt. Sondern das ist wirklich alles auf meine eigene Schulter liegt das. Natürlich, gerade bei solchen Posts mit Rechtsstreitigkeit, natürlich konsultiere ich intern unsere Rechtsabteilung, nicht, dass ich mich da sozusagen in irgendwelche Haftungsthemen bringe. Das ist ja vollkommen klar. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich natürlich als angestellter Manager, ich bin ja kein Unternehmer, der mit meinem Namen für mein Unternehmen steht. Ich glaube, die haben natürlich nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, sich zu präsentieren, weil sie dann ein Familienunternehmen vertreten und sie selber sozusagen an der Spitze dieses Familienunternehmens sind. Ich bin am Ende des Tages ein angestellter Manager. Meine Eigentümer sind die Shareholder. Und dann muss ich natürlich eine gute Abwägung haben. Ist das alles noch mit der Good Governance sozusagen auch vereinbar? Oder bewege ich mich da auf irgendwelchem dünnem Eis, das medial ist oder auch von Positionierungen etc. pp.? Das schwingt immer mit. Man muss eine gesunde Vorsicht durchaus mitbringen und nicht zu spontan posten. Und das Dritte, was ich vielleicht dazu sagen möchte, ist, dass es mir schon wichtig ist und ich das auch wichtig halte für viele da draußen, dass sozusagen die Führungskräfte oder die CEOs oder Vorstände von Firmen sich durchaus positionieren. Weil ich glaube, was ja durchaus zur deutschen Tugend gehörte, dass sich Familienunternehmen ganz, ganz schweigsam durch die Gesellschaft bewegen, das halte ich nicht mehr zeitgemäß. Dafür ist die wirtschaftliche Lage zu ernst, dafür ist die politische Lage zu ernst. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, dass sich auch Führungskräfte in diesem Land Haltung zeigen, dass sie für etwas einstehen, dass sie politische Teilhabe auch offensichtlich werden lassen und sich natürlich dann auch die sozialen Medien letztendlich auch dazu begreifen, da als Multiplikatoren für wichtige Themen auch wahrzunehmen. Ja. Das ist, also davon bin ich überzeugt.
Sprichst du ein gutes Thema an, Haltung wird ja immer danach verlangt auch, dass eben CEOs auch Haltung einnehmen und eine klare Vision haben. Das war früher eher bei Familienunternehmen zu finden. Also bestes Beispiel so ein Wolfgang Grupp, der ja immer sehr pointiert auch argumentiert hat, in vielen Punkten vielleicht auch gar nicht recht hatte, aber zumindest eine Diskussion dadurch angeregt hat. Und eigentlich der erste große börsennotierte CEO, der das gemacht hat, war Joe Keser, der eine ganz klare Haltung ja auch zu politischen Themen und sowas hatte. Auch bei dir sieht man auch politisch eine ganz klare Haltung, auch während des Wahlkampfes und insgesamt gehst du ja öffentlich damit um, dass du eben der FDP nahe bist und deren Themen. Wie wichtig empfindest du diese gesellschaftliche Verpflichtung, gerade jetzt auch in der politischen Lage, in der Deutschland und Europa ist, eben auch hier Haltung zu zeigen und politische Themen anzusprechen? Weil die haben per se ja wirklich erstmal nichts mit dem Unternehmen zu tun, irgendwo schon, weil es geht um die deutsche Wirtschaft, aber vor allem ja auch mit dir und mit deiner Haltung.
Ja, wie ich eben sagte, es muss eine gewisse Ausgewogenheit da sein. Man sollte sein Amt nicht als politisches Amt verstehen und auch nicht politisch ausschlachten. Und deswegen werde ich auch jetzt nicht jeden Tag irgendwie die politische Situation in Deutschland kommentieren oder Posts machen. Ich glaube nur pointiert zu wichtigen Themen finde ich die Haltung wichtig, weil am Ende des Tages wissen wir alle, dass diese Gesellschaft nur dann in Deutschland prosperiert und auch zusammenhält auf einer Grundlage eines wirtschaftlich erfolgreichen Landes. Deswegen ist natürlich eine gesunde Wirtschaftspolitik 1:1 auch Sozialpolitik und nichts anderes. Und von daher ist es mir wichtig, zu diesen Themen Stellung zu nehmen. Ich engagiere mich natürlich politisch auch, bin ja auch im Bundesvorstand des Wirtschaftsrats, versuche da sozusagen bei vielen Themen nah an der Politik zu sein und da sozusagen auch die Fußspuren zu hinterlassen. Und dieses politische Engagement gilt bei mir persönlich für beides. Also es ist meine persönliche Überzeugung natürlich. Aber es sind natürlich oftmals auch Themen, die mich sozusagen in der Rolle des CEOs der Berentzen-Gruppe auch wahnsinnig beschäftigen für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, für die Bürokratie-Themen etc. pp.
Absolut, bin ich bei dir. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dennoch ist es ja eben genau schwierig. In der Früher hat man ja immer gesagt, über Politik und Kirche spricht man nicht. Ich glaube, es hat sich geändert. Ich glaube auch, die Allgemeinlage jetzt auch mit dem Druck von extremen rechten und linken Seiten macht es einfach erforderlicher denn je, da auch eine klare Meinung zu haben. Dankeschön.
Ich finde, war diese ganzheitliche Betrachtung ganz wichtig und diese Hypes, die dann zwischendurch entstehen. Du erinnerst dich, kurz nach Corona hatten wir diese Diverse-Kampagnen, alle waren in Regenbogenfarben. Und nach den Wahlen in den USA haben dann auch einige zurückgerudert. Ja. Und da hat mir so die Haltung in der Kontinuität ein bisschen gefehlt, gerade von den großen Unternehmen. Ich weiß nicht, wie du das aufgefasst hast oder wie sich da Behrensen da am Ende des Tages sich positioniert hat.
Am Ende des Tages sind diese Themen Nachhaltigkeit, Diversität etc. pp., das muss schon intrinsisch aus dem Unternehmen kommen. Also wenn ich daraus ein Schaufensterthema mache, wenn ich das sozusagen als Hygieneetikette nutze, um irgendwie nach außen mir einen Anstrich zu geben, den ich aber nach innen oder von innen heraus noch gar nicht rechtfertigen kann, dann halte ich diese Dinge für falsch. Wir handhaben das so, dass wir natürlich auf diese Themen schauen. Klar, wir sind börsennotiert. Mindestens mal das Thema Nachhaltigkeit etc. pp. Ist ja ein wahnsinnig, auch nicht nur ein Thema, was die Welt beschäftigt, sondern was auch Investoren beschäftigt etc. Das heißt, die Themen sind wichtig. Wir versuchen so viel darüber zu sprechen, wie wir auch intrinsisch und von unserer Agenda und von unserer Überzeugung halten können. Wir versuchen da sozusagen eine gute Balance zu finden zwischen tue Gutes und sprich auch rüber. Aber wenn wir es tun und wenn wir darüber sprechen, dann muss es auch wirklich Teil und verwurzelt in der Strategie sein. Ich kann das nicht als Add-on nehmen, nach dem Motto, jetzt ist aber Nachhaltigkeit eine Kostenstelle oder jetzt ist irgendwie Diversity eine Kostenstelle und da müssen wir jetzt irgendwie rein investieren, sondern es muss intrinsisch aus dem Unternehmen hervorkommen. Man muss überzeugt sein, dass diese Themen einen nachhaltig und zukunftsfester machen und nachhaltig erfolgreicher machen. Und wenn das wirklich Teil der Strategie ist, die sozusagen unabdingbar sind für die erfolgreiche Zukunft eines Unternehmens, und davon sind wir überzeugt, dann muss man das in das Unternehmen mit aufnehmen. Aber dann muss man auch den Gegenwind aushalten, wenn das Thema gerade mal ein bisschen an Popularität verliert.
Wenn wir jetzt mal auf dich als Person zurückkehren, kannst du sagen, wer oder was dich besonders geprägt hat in deiner Entwicklung, in deiner beruflichen?
Also eigentlich hat mich jeder berufliche Schritt, den ich unternommen habe, deswegen geprägt, weil es mir immer wahnsinnig wichtig war, dass wenn ich mal mich entschieden hatte, ein Unternehmen zu wechseln, dass ich in dem neuen Unternehmen immer etwas sehen wollte, was mich ganz neu fordert, reizt oder was auch neu ist für mich. Also dieser typische Sprung ins kalte Wasser. Das war mir wichtig. Und deswegen war natürlich jedes Unternehmen, und ich habe ja von, ist ja in der Ansprache gesagt, von globalen Blue-Chip-Konzernen bis zu familiengeführten Mittelstandsunternehmen, habe ich ja viele Unternehmen, Unternehmenskulturen auch kennenlernen dürfen. Und natürlich war da bei jedem Wechsel auch zumindest ein Anteil eines Sprungs in kaltes Wasser dabei, der mir wichtig war. Das mal zum einen. Und ansonsten, klar, geprägt, ich finde, mich hat sehr geprägt natürlich der erste Arbeitgeber. Das ist sozusagen die berufliche Muttermilch, habe ich aufgesaugt im Unternehmen Stork. Es war ein tolles Unternehmen, innovatives Unternehmen, familiengeführtes Unternehmen mit starken Wertesystemen. Das hat mich überhaupt erst in die FMCG-Branche gebracht, die ich nicht mal geplant hatte nach dem Studium. Aber da gab es eine Möglichkeit, in ein internationales Management-Trainee-Programm einzusteigen. Und das war genau die Ausbildung, sehr breit, die ich am Anfang einer Karriere oder meiner Karriere auch durchaus gesucht hatte.
Ich liebe das Thema Führung. Du sprichst immer von Mittelstand, Konzern. Aber was wir hier ein bisschen übersehen, ist Deutsch und Französisch. Das sind ja unterschiedliche Welten, auch gerade in der Führung. Kannst du uns da mal kurz abholen, wie du es geschafft hast, immer wieder diesen Change zu bekommen? Also zwischen Mittelstand und Konzern ist ja schon mal eine spezielle Disziplin. Und dann aber auch zwischen zwei Kulturen, wo du genau weißt, wie die französische Management tickt, aber auch das deutsche. Wie hast du das hingekriegt?
Naja, ob ich das hingekriegt habe oder nicht, da müsste man wahrscheinlich die Leute fragen, die in den Unternehmen mit mir zu tun hatten und mich erleben durften und die mit mir arbeiten durften.
Ja, aber der Erfolg spricht ja für dich.
Ja, also du hast vollkommen recht. Ich habe da schon sehr unterschiedliche, ich sag mal, Führungsschulen kennengelernt. Von einem, ich sag mal, konservativeren ostwestfälischen zu einem amerikanischen, selbstbewussten, sehr people-orientierten, zu einem französischen Management-Kultur oder Philosophie, die sehr, sehr emotional auch führt. Und am Ende des Tages kann man da einem nur raten, wenn man irgendwo reingeht, nicht mit seiner Agenda sofort durchzudrücken, sondern man muss das Active Listening am Anfang einer Position wirklich diszipliniert auch durchziehen. Weil am Ende des Tages geht es darum, dass ich in einer neuen Rolle erstmal verstehen muss, mit wem habe ich es zu tun, was sind die Geflogenheiten, wie wird kommuniziert? Wie offen ist hier eine Feedback-Kultur? Wie offen werden Konflikte auch bewusst ausgetragen? Wo werden sie vielleicht vermieden und verschwiegen? Das heißt, ich kann nur jedem raten, und so habe ich es versucht zumindest immer zu handhaben, mindestens mal am Anfang einer neuen Rolle wirklich sich in Active Listening zu üben, erstmal wirken zu lassen, zuzuhören, noch nicht den Takt anzugeben, noch nicht mit einer Agenda um die Ecke zu kommen, sondern erstmal das wertschätzen zu lernen, was das Unternehmen auch darstellt und was das Unternehmen auch aktuell repräsentiert und dann irgendwann zu erkennen, wo kann ich vielleicht darauf aufsetzend meinen eigenen Anstrich auch noch mitgeben.
Man merkt da auf jeden Fall deine hohe emotionale Intelligenz, die du da an den Tag legst, zu hören. Aber wo sind zum Beispiel auch Hürden gewesen, wo du gesagt hast, das hätte ich jetzt so nicht erwartet oder Rückschläge? Und wie bist du damit umgegangen? Insbesondere auch vor allem als CEO hast du ja auch viele Führungskräfte unter dir, unter anderem auch Alpha-Tiere. Wie gehst du da sozusagen ins Gespräch, beziehungsweise wie holst du die auch manchmal ab? Weil am Ende des Tages sind das ja auch Leistungsträger.
Also zum einen, natürlich hat man in so globalen Blue-Chip-Unternehmen, vor allen Dingen bei Mars und bei L'Oréal, die natürlich Top-Talente vom Markt auch gewinnen und dann auch Fast-Forward-Karrieren sozusagen fördern und schnelle Entwicklung fördern. Das ist natürlich kompetitiver, was mir aber immer Spaß gemacht hat. Ich fand es immer gut, wenn ich Leute entdeckt habe, die an meinem Stuhl sägen wollten, weil das ist eine schöne Belebung, sage ich mal. Aber in der Tat waren es schon deutliche Unterschiede. Also mal ein extremes Beispiel bei Mars, eine amerikanische Unternehmenskultur, die unglaublich viel Empowerment vom Tag 1 gelebt hat. Also sprich, ich schenke dir all mein Vertrauen und ich bin mir sicher, dass du das Vertrauen sozusagen auch richtig einsetzt und dass du es rechtfertigst. Und man fühlt sich sofort richtig gut ausgestattet mit Rückenwind und wird sehr schnell sozusagen in eine Verantwortung gebracht und darf sie auch ausleben. Beim französischen Managementkultur, in diesem Fall L'Oréal, war es ein bisschen anders, sondern da war man erstmal der von außen kommt, der erstmal lernen musste, wie das hier so funktioniert. Da war es eher andersrum. Verdiene dir erstmal das Vertrauen, sodass wir dich irgendwann empowern, auch deine eigenen Fußnoten zu hinterlassen. Das war eigentlich genau umgedreht. Und das war natürlich für mich eine große Umstellung, dass man sozusagen in dem Umfeld erstmal wahnsinnig für seine eigene Credibility sozusagen arbeiten musste, bevor man dann sozusagen Welcome to the Club Erfahrung machte.
Da fehlt noch ein globaler Player, nämlich die Asiaten. Hast du noch Lust, zu einem asiatischen Mittelständler oder einem Konzern zu wechseln? Dann hättest du es ja komplett.
Live-Abwerbung hier.
Also Deininger ist deutsch, mein Lieber.
Ich durfte ja, lieber Joy, ich durfte im Rahmen des Management-Trainee-Programms von Stork durfte ich eine Zeit lang in Singapur leben und für südasiatische oder südostasiatische Märkte arbeiten. Ich habe mich vor allen Dingen um Märkte wie Malaysia und Südkorea gekümmert. Das war unfassbar spannend. Eine Zeit, die leider sehr, sehr lange zurückliegt, ich trotzdem nicht missen möchte. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe heute noch gute Kontakte in die Märkte. Ich habe heute noch einen guten Freund, der noch in Singapur sitzt, selber Japaner ist. Ich schätze ihn für wirklich seine Loyalität und für seine guten Skills. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, entweder für Asiaten oder vor allen Dingen aber auch mit Asiaten zu arbeiten. Das tue ich übrigens hier auch. Ich sprach eben von Citrocasa, unserem Geschäft. Die Produktion dieser Maschinen findet sich nahe Shanghai und das ist sozusagen ein chinesisches Familienunternehmen, die exklusiv für uns da arbeiten. Und damit gibt es auch eine starke Bindung auch nach Asien bzw. nach China für mich. Und auch da habe ich wertschätzen gelernt, wie pflichtbewusst und akribisch und auch aufnahmefähig sozusagen diese Menschen sind und sich ständig weiterentwickeln und ständig besser werden wollen. Das hat mir sehr imponiert.
Als deutscher Markt haben wir die Tendenz, immer Richtung USA zu schauen, was Innovationen, was Trends angeht. Siehst du da jetzt eine Umkehr durch die neue politische Realität, die wir dort haben, dass der Blick jetzt dann doch eher vielleicht Richtung Asien geht oder gehen sollte?
Ja, ich sag mal, gerade in unserer Branche Lebensmittel sind wir, glaube ich, auch sehr asiatisch schon beeinflusst. Getränke sowieso, jetzt gerade ein weltweiter Megatrend. Matcha-Tee kommt ja auch nicht aus Amerika, sondern ist ja ein japanisches Thema. Also auch Kosmetik, wenn ich zurückdenke an meine Zeit von L'Oréal, unglaublich viele Themen, gerade in der Hautpflege, kommen aus Südkorea. Japan auch. Also von daher, ich glaube, der westeuropäische Markt ist schon extrem beeinflusst und lernt auch viel von asiatischen Märkten, von asiatischen Konsumenten und vor allen Dingen von asiatischen auch Foodtrends. Von daher würde ich den asiatischen Markt gerade im Bereich Food and Beverages für fast einflussreicher halten als für den amerikanischen Markt.
Und trotzdem kommt das größte Aufstöhnen, wenn JD.com bekannt gibt, dass sie ProSieben, Mediamarkt Saturn übernehmen wollen.
Pro7 Sat 1 war jemand anderes, genau. Das war ein Italiener, aber auch da tun wir uns mit schwer. Ja, ist immer so, wenn wir jemanden übernehmen, ist das immer genau der richtige Schritt. Und wenn ein deutsches Unternehmen übernommen wird, dann kommt erstmal die Skepsis. Ich kann den Einzelfall gar nicht bewerten. Ich finde nur, Märkte konsolidieren sich. Das ist normal und da muss man auch mit der nötigen Sachlichkeit die einzelnen Themen, glaube ich, bewerten.
Der Amerikaner sagt ja auch, think big. Es ist ja nicht kein Geheimnis, dass Coca-Cola gesagt hat, es müssen in wie vielen Jahren auch immer alle Menschen mindestens einmal Cola trinken auf der ganzen Welt. Was sind eure think big Themen mit euren Produkten?
Also das, was mir bei Coca-Cola wirklich imponiert, die haben ja so die Mission One Coke in an Arm Length. Also ich sag mal, überall, wo ich auf der Welt unterwegs bin, muss ich sozusagen in einer Armlänge eine Cola kaufen können. Das finde ich eine brutal starke Mission oder Vision, wie man es auch immer nennen möchte, weil das zeigt natürlich eine vertriebliche Powerleistung, die da gespielt wird und wo man ein Coca-Cola einfach nur gratulieren kann, dass die weltweit eine so unfassbare Distributions- und Vertriebspower aufgebaut haben in vielen, vielen Jahren. Ja, und das ist für uns natürlich auch spannend. Wir haben hier noch Marken, wir haben über Mio Mio gesprochen, wo wir uns in einem sehr umkämpften Markt bewegen. Und natürlich ist gerade die vertriebliche Exzellenz, auch die In-Store-Exzellenz, ja, wie die Marken inszeniert werden am Point of Sale, dass ich sozusagen die Konsumenten in jeder Lebenslage sozusagen auch kontaktieren kann mit meinem Produkt über neue Vertriebswege, ob das online ist, ob das Vending-Maschinen sind, ob das der stationäre Handel ist. Das ist sicherlich etwas, wovon wir gerne lernen wollen und wo wir auch gerne noch besser werden wollen, dass wir sozusagen unsere Marken vertrieblich noch deutlich stärker sozusagen in die unterschiedlichen Kanäle bringen.
Kannst du so ein bisschen abholen, wo die größten Märkte sind von Berendsen?
Wir sind tatsächlich historisch sehr deutsch. Also wir sind so 70% der Umsätze sind tatsächlich deutsche Umsätze. Das fängt an, sich einen Tick zu verändern, weil wir zwei Bereiche haben, die stark auch auf ausländische Märkte gucken. Das eine ist tatsächlich Citrocasa, unsere jüngste Tochterunternehmen. Das ist ja ein österreichisches Tochterunternehmen, das wir 2014 gekauft haben. Die haben einen deutlich internationalen Fußabdruck. Und das zweite ist, wir sind ja nicht nur bekannt mit unseren spirituosen Marken, sondern wir sind auch im Bereich der Handels- und Exklusivmarken unterwegs. Das heißt, wir entwickeln zusammen mit Retail-Partnern hochwertige Spirituosen, Konzepte und Produkte, die sie dann von uns exklusiv bekommen. Und auch das ist ein Geschäft, was sich deutlich international ausrollen lässt, weil das Thema Handelsmarke und Premium-Handelsmarke ist ja historisch ist das ein sehr starkes Thema in Deutschland und auch in UK. Und da sehen wir gerade viele Märkte da draußen, die auf das Thema gut anspringen, sodass wir da auch noch deutliche Internationalisierungschancen wahrnehmen möchten.
Das wäre nämlich sozusagen die Frage, das Thema der Internationalisierung. Schauen ja immer gerne in den Westen. Jetzt merken wir natürlich, wie sehr wir uns abhängig gemacht haben, insbesondere auch von China etc. Gibt es denn da ein Learning jetzt aus den, weil du auch jemand bist, der gesellschaftlich ja da auch sehr bewusst in die Themen reingeht. Gibt es da auch für deine Rolle als CEO von einer Gruppe wie Berendsen eine Strategie, wo du sagst, okay, wir müssen die Zukunft so gestalten, dass wir nicht abhängig werden von solchen Konstellationen?
Ja, das geht uns ja heute schon so. Ich habe eben mal gesagt, Deutschland befindet sich im dritten Jahr in einer Rezession. Wir sind grundsätzlich, was Food und Beverage angeht, sind wir an gesättigten Märkten. Also es ist ja nicht so, dass die Märkte riesig größer werden, wenn man mal das reale Wachstum der Märkte anschaut. Oft ist Verdrängung und Marktanteilsverteidigung sozusagen. Und ich habe eben gesagt, dass wir noch mit 70% der Umsätze in Deutschland sind. Wenn wir richtig überproportional Wachstumsambitionen auch realisieren wollen, dann ist der Blick ins Ausland unabdingbar. Weil wir haben viele Länder da draußen, wo wir eine deutlich starke und wachsende Mittelschicht haben, wo viele neue Konsumenten sozusagen die Mittelschicht erreichen und damit auch für uns erreichbar werden. Südostasien ist natürlich eine Riesenregion, aber eben auch Afrika. Und da schauen wir ganz gezielt drauf. Also welches Land hat eine stark wachsende Mittelschicht? Wo ist auch der Pro-Kopf-Konsum bei Spirituose vor allem auch ein interessantes Thema? Und natürlich für uns wichtig, weil wir können uns nicht in einem Urwald vorkämpfen, sondern wir gucken natürlich vor allen Dingen dann auf Länder, die ähnlich wie Deutschland auch einen sehr konzentrierten Handel haben, damit man sozusagen auch wirklich in die Märkte auch eindringen kann. Weil es bringt natürlich nichts, wenn es ein extrem zerfletterter Markt ist und dann wollen wir aus einer hohen Distanz mit einem Produkt durchdringen, ist das Thema natürlich für uns viel, viel aufwendiger. Die drei Schritte gucken wir uns genau an. wachsende Mittelschicht, Pro-Kopf-Konsum in unserer Warengruppe und eben ist das eine Handelsstruktur, die mindestens mal so konsolidiert und konzentriert ist, dass man da auch ökonomisch andocken kann. Lass mal so formulieren, ja.
Hast du ja eingangs gesagt, du bist Treiber, Impulsgeber als CEO des Unternehmens und insgesamt merkt man ja, dass du einen hohen Energieanteil hast. Und trotzdem ist es ja so, dass die Führungskräfte heute mit den ganzen Cars zu tun haben, also Krise, Krieg, Klima, KI und vielleicht auch noch Kanzler. Was machst du für dich selbst, um diese Energie immer wieder aufzutanken und eben deine Umgebung, deine Teams weiter zu befeuern und eben als dieser Impulsgeber, als dieses Positive, wie du auch hier rüberkommst, dann eben auch immer auszustrahlen?
Erstmal eine wahnsinnig spannende Aufteilung, die du hattest mit K. Also von.
Ja, ist erstaunlich, weil all diese Sachen, die auf uns gerade einhämmern, sind alle mit Ks, ja. Und
das stimmt. Und da haben wir sie alle in einem Pott verrührt gerade. Ja. Das ist gut. Nee, in der Tat, für mich persönlich ist natürlich der Ausgleich wichtig. Ich bin sportlich sehr aktiv, versuche da wirklich sehr regelmäßig und zu sehr festen Zeiten sozusagen meinen Sport zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, da kriege ich den Kopf am besten frei. Ja, das ist sozusagen für mich die Waffe, um mit einem frischen Gedanken, also sowohl körperlich frisch als auch geistig frisch sozusagen an den Arbeitsplatz zu kommen und zu versuchen, da jeden Tag neue Impulse zu geben. Und so haben, glaube ich, viele andere auch ihre Themen, ihre Hobbys, ihre Interessen, wo sie einfach Dinge tun, die wirklich weit weg ist von dem Beruflichen, damit man da noch einen entsprechenden Ausgleich hat.
Du hast gesagt, deine Kinder sind im Teenageralter. Sind das schon Sparringspartner auch für dich, gerade auch was eure Produkte angeht? Oder ich weiß nicht, in welcher Phase des Teenageralters sozusagen sie sind, aber.
Also sie waren immer Sparringpartner, weil sie waren noch kleine Kinder, als ich bei L'Oréal war, aber ich bin wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass sie relativ früh angefangen haben, sich zu schminken. Früher dezenter, heute etwas mehr. Ist auch in Ordnung. Heute bin ich Sparringpartner, indem ich sozusagen mehr Verbote aussprechen muss. Sie lieben Mio Mio Mate, hat natürlich Koffein und da muss ich als Papa natürlich aufpassen, dass sie keinen Koffeinflash kriegen. Von daher sind sie Sparringpartner. Sie sind vor allen Dingen Sparringpartner wirklich bei Getränke-Innovation. Also die haben mich schon zu einem Bubble-Tea-Laden geschleppt, wo ich noch nicht mal mitbekommen hatte, dass Bubble-Tea gerade so in ist. Also die sind da über TikTok, über soziale Medien, sind die wahnsinnig informiert und inspiriert. Und da sind die manchmal, was Trends angehen, schneller unterwegs als ich. Ja.
Wie hast du das gemacht als junger Papa mit der Karriere?
Also es ist bei mir etwas Besonderes, weil erstens sind unsere drei Kinder sehr schnell hintereinander gekommen. Das heißt, meine Frau, die heute meine Ex-Frau ist, hat tatsächlich die Erziehungsaufgaben zu Hause übernommen. Vor allen Dingen in den anstrengenden Jahren waren das Jobs, wo ich wirklich viel unterwegs war. Glücklicherweise, wir waren an Orten, wo auch die frühe Betreuung kein Thema gewesen wäre. Das heißt, die Option gab es immer, aber es war eine bewusste Entscheidung meiner Ex-Frau zu sagen, nein, ich möchte diese Zeit mit den Kindern nutzen. Und die Kinder sind in 4 Jahren haben wir 3 Kinder bekommen. Und seitdem, also mittlerweile seit 10 Jahren, bin ich sozusagen ein Pendelpapa. Also meine Kinder wären in Genf groß. Ich bin also fleißig zwischen Norddeutschland und Genf unterwegs und versuche so meiner Vaterrolle gerecht zu werden.
Und es geht und es funktioniert, wenn man das will, weil das sind auch meistens die Fragen, die uns gestellt werden. Ist denn der Kandidat bereit, mit Familie umzuziehen? Ganz klassische Frage.
Ja, es geht. Also für mich, ich hatte am Anfang erzählt, ich habe selber 6 Geschwister, ich bin 17-facher Onkel. Also das Thema Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Und also ich bin 8 Jahre lang jede 2. Woche nach Genf geflogen und habe die Kinder 5-mal im Jahr in ihren Urlaubszeiten bei mir. Das heißt, das ist für mich ohne jegliche Verhandlungen, ist das klar, dass das so ist. Sonst würde ich es noch nicht machen. Sondern da gibt es eine klare Priorisierung. Die habe ich jetzt seit knapp 10 Jahren auch so gelebt und auch durchgezogen. Und Gott sei Dank hat das auch in der Abstimmung oder in der Kombination mit den beruflichen Herausforderungen gut geklappt. Und die Kinder sehen mich noch, sie wollen noch kommen, sie wollen noch mit mir reden. Sie geben mir viele Updates über ihre aktuellen Freunde. Von daher würde ich mal denken, hat das doch einigermaßen geklappt.
Wie sehr denkst du denn, dass diese große Geschwisterschaft dir sozusagen in deiner Führung auch geholfen hat oder die Persönlichkeit zu entwickeln, die du heute hast?
Ich glaube sehr. Mhm. Ich bin die Nummer 5 von 7. Das heißt, ich hatte Geschwister, an denen ich mich nach oben orientieren konnte. Oder musste. Manche Kämpfe haben meine älteren Brüder für mich schon durchgekämpft und dann waren sie für mich einfacher. Stichwort Motorradführerschein etc. Da mussten die in meiner Erinnerung noch sehr lang und hart für kämpfen. Bei mir war das dann durchdiskutiert und entschieden. Das heißt, das war mein großer Vorteil. Was nicht so schön war, war das Klamotten nachtragen. Das fand man irgendwie als Teenager nicht so toll. Aber auch damit konnte man umgehen. Und natürlich 7 Kinder, ein 9-Personen-Haushalt, Konflikte, Auseinandersetzungen. Man konnte denen nicht wie heute, alles ist digital und dann entfollowe ich jemanden, sondern da war der Konflikt 1:1 auszutragen in dem Moment, live, physisch vor Ort. Und deswegen glaube ich, dass gerade im Bereich der sozialen Fähigkeiten, der Konfliktfähigkeit, auch des Streits und der Versöhnung und des Kompromisses, all diese Themen, die natürlich im täglichen Leben auch auf der Arbeit wichtig sind, dass ich da ganz gut geschult bin an der Stelle.
Ich habe so ein traumhaftes Bild irgendwie von euren Familienfesten vor Augen, irgendwie in Südfrankreich, Riesentafeln im Garten und diese ganzen Menschen, beneide ich dich sehr drum. Bei mir sind leider viele in der Verwandtschaft schon gestorben und wir haben nicht mehr solche großen Feste, aber das ist, glaube ich, ein unglaublicher Mehrwert, den du da auch hast und auch deine Kinder letztendlich auch mit einer großen Familie haben. Also bin ich sicher, dass das sehr prägt und, glaube ich, auch dazu führt, dass man vielleicht auch anders Mitarbeitende dann auch führen kann, wenn man eben auch besser zuhören kann und nicht nur redet.
Ja, ich sag mal, diese Familienfeste gibt es tatsächlich. Jetzt sind sie nicht alle an einem Ort, deswegen kommen sie selten vor, aber zu Weihnachten regelmäßig und immer. Und dann ist die Hütte voll, ja.
Wir haben das mal irgendwann so geregelt, dass wir, und das machen wir jetzt auch schon seit 27 Jahren, einmal im Jahr uns in Holland treffen, weil keiner von uns in Holland wohnt. Und dann kommen alle aus aller Welt dorthin. Und niemand ist ja mehr in Sri Lanka. Und es ist es ist meistens keine Partystimmung, aber wir treffen uns dann für eine Woche. Und das tut echt gut, mal die ganzen Cousinen, Cousins mit unterschiedlichen Sprachen aus Frankreich, wo auch immer, dann dort vor Ort zu erleben und Dinge auszutauschen. Man merkt diese Verbundenheit von Familie. Ich denke, das macht schon viel aus, auch in der Führung, gerade mit Konflikten. Wie gehst du um? Und dann findest du auch deine Rolle in der Verwandtschaft. Ja. Und ich denke, keine Fortbildungskurs oder Weiterbildungskurs kann sowas, glaube ich, ersetzen.
Eine Woche ist auch ein Wort, muss ich sagen. Das ist schon ein Commitment. Ja.
Meine Oma hat immer gesagt, nach 3 Tagen stinkt der Fisch. Da halten wir uns strikt dran. Nach 3 Tagen fahren wir von meinen Schwiegereltern wieder weg.
Ja. In der Tat gibt es den einen oder anderen auch, die nur 3-4 Tage kommen, aber das ist mehr beruflich bedingt, so offiziell. So. Und aber ich kann das nur jedem empfehlen. Das tut gut und dann schaltet man auch ab. Und das muss man einfach mal sagen. Aber zurückzuführen auf deine Person, weil ich meine, der Oliver Schwegmann, den wir heute kennenlernen, ja, der hat ja schon einen Track Record hinter sich. Aber wo standest du mit 25 nach dem Studium? Was würdest du heute jemanden, der gerade seinen Master gemacht hat, seinen Bachelor gemacht hat, mitgeben, weil ich merke auch so gewisse Parallelen zu dir und zu mir. Ich habe nämlich immer gesagt, ich brauche keinen Karriereweg, ich wollte nie Karriere machen, aber ich habe immer das gemacht, was ich geliebt habe. Und dann ist da so ein Weg entstanden, der war nie geplant. Und mein Anspruch war immer höher als den der Vorgesetzte zu mir hatte. Und so ähnlich war es ja bei dir auch in unserem Vorgespräch, was wir herausgehört haben. Aber was würdest du heute einem 25-Jährigen oder einem Absolventen denn mitgeben, sagen, orientiere dich mal bitte an diesen Themen und weniger an dieses Ziel, ich muss jetzt Karriere machen.
Also ich sag mal, man muss der Intuition auch Raum geben. Man hat eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl, ob sich Dinge richtig oder falsch anfühlen. Deswegen, ich war nie ein Freund davon, irgendwie einen Karriereplan zu bauen und einen Schritt auf den anderen aufzubauen und dann muss ich das machen und dann habe ich da einen Haken. Mir sind viele, viele Karrieren zu sehr darauf aufgebaut, dass man sagt, oh, dann will ich irgendwann da sein und man lebt eigentlich nur für das Ziel, was irgendwie irgendwo mal steht und erlebt und durchlebt und genießt sozusagen die aktuelle Rolle vielleicht zu wenig, weil man zu hektisch mit sich selber ist, zu ungeduldig oder weil man versucht, seine Karriere zu sehr nach Masterplan zu bauen. Bei mir war es wirklich immer alleine die Tatsache, ich habe Sportökonomie studiert. Das sind diejenigen, die versuchen später im Sportwirtschaftsbereich tätig zu werden. Ob das in der Sportabteilung oder Marketingabteilung eines großen Konzerns ist, ob das Profifußball ist, ob das Vereinssport ist etc. pp. Aber diese Anzeige, die ich damals von Stork gelesen hatte, hier gibt es ein Management-Trainee-Programm, hier wirst du breit ausgebildet von Vertrieb über Marketing, internationale Entsendung. Das fühlte sich in der Sekunde so richtig an, dass ich dazu geschlagen habe. Da hätte man auch sagen können, warum, das passt ja jetzt nicht zum Studium, wie kommst du denn jetzt dahin? Aber in dem Moment hat das Klick gemacht. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte mich am Anfang der Karriere breit ausbilden lassen und da hat es perfekt gepasst.
Aber wie visionär auch von Stork wiederum ist, kenne ich da ja auch so ein bisschen die Kultur. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt auch zu sagen, der kommt jetzt zwar nicht aus dem klassischen Bereich, wo wir vielleicht einstellen, aber wir finden den Typen so interessant, dass wir den anstellen. Das ist ja eigentlich eher eine Eigenschaft, die HRler in den letzten Jahren erst zugelegt haben. Also irgendwas müssen die ja in dir gesehen haben.
Ja, ich sag mal, der Sportökonomie, ich habe es ja damals in Bayreuth studiert, war schon Diplom-Ökonom. Also das war schon 80% Wirtschaft und natürlich flankiert mit Sportthemen, Sponsoring, Eventmanagement und so weiter. Aber in der Tat war Storck damals, als die Leute gesucht haben für dieses Trainee-Programm, sehr strikt, weil noch der Oberwelland Senior, der hat noch gesagt, okay, die bei mir anfangen, müssen erstmal ein Jahr nach draußen und Süßwaren verkaufen, also als klassische Handlungsreisende. Das war natürlich damals für viele eine Hürde, da hinzugehen, weil die sagen, jetzt habe ich mein Diplom, ich bin da jetzt was Besseres. Jetzt muss ich ein ganzes Jahr sozusagen Handlungsreisender sein. Sagt er, ja, aber wer nicht bereit ist, unsere Ware dahin zu verkaufen, wo sie auf den Konsumenten trifft, der ist kulturell hier auch falsch aufgehoben. Und das fand ich ein wahnsinnig starkes Statement. Wie du schon sagtest, sie mussten in den Entscheidungen, die ich getroffen habe, beruflich immer irgendwie was Neues bieten. Ich brauchte immer irgendeine Variable, die sich vollkommen verändert, damit da eine neue Herausforderung ist, auch ein neues Feld. Wie ihr am Anfang sagtet, die Schuhgröße sollte immer eine halbe Nummer zu groß sein, dass man auch noch Chance hat, irgendwo reinzuwachsen. Und auch so ein bisschen dieses kalte Wassergefühl auch noch mitzunehmen in die neue Rolle. Und das habe ich versucht, mit den neuen Rollen immer zu gewährleisten. Und deswegen waren auch die Karriereschritte nicht immer exakt irgendwie einem Masterplan folgend, sondern das war sehr viel Intuition und das hat sich richtig angefühlt. Und das würde ich den Jungen heute auch empfehlen, ein bisschen mehr in sich reinzuhorchen, nicht zu sehr auf Checklisten zu gucken und auf Karriereberater, sondern wirklich in sich reinzuhören und sagen, okay, was reizt mich an der neuen Position? Warum glaube ich, dass dieses Unternehmen oder diese Rolle zu mir passt? Und warum reizt sie mich? Und sich auch darauf einzulassen.
Ich glaube, eins hast du noch vergessen, ist dieses Quäntchen Glück am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz zu sein, wo es gerade eben auch eine Opportunität gibt dann auch.
Absolut. Das ist in der Tat so.
Das kann man nämlich nicht steuern.
Nee, da müssen natürlich wirklich Dinge zusammenkommen. Mhm. Gerade wenn man auch höher in der Karriere angekommen ist, dann werden natürlich die Jobs auch weniger und dann ist es auch eine Timingfrage, eine Glückssache.
Mhm. Aber wir wissen es ja bei Glück ja auch oft bei den Tüchtigen. Ja, wenn ich da auf der Couch sitze, kommt er auch nicht zu mir. Eine andere Frage, wie würdest du sozusagen den nächsten Arbeitgeber beschreiben wollen, wenn es den einen geben würde?
Also zum jetzigen Zeitpunkt habe ich mir da überhaupt keine Gedanken zu gemacht, weil in der Rolle, in der ich stecke, stecke ich zwar schon über 8 Jahre, aber es fühlt sich nicht wie 8 Jahre an. Man muss nur mal in Erinnerung rufen, von diesen 8 Jahren waren 5 Jahre außergewöhnlich mit 2020 Corona und Ukraine-Krieg und Rohstoffpreise-Explosion und Rezession. Es fühlt sich wirklich nicht wie 8 Jahre an und deswegen war es auch nicht so, dass ein Jahr eine Copy-Paste vom anderen Jahr war. Dafür waren die Zeiten oder sind viel zu bewegend. Und deswegen habe ich mir noch gar nicht erlaubt, an ein anderes Unternehmen zu denken oder eine neue Rolle, weil wir mit der Behrens-Gruppe noch wahnsinnig viel vorhaben. Ich habe noch wahnsinnig viel vor. Es gibt einen wahnsinnigen Transformationsdrang, den wir haben, auf unterschiedlichster Ebene. Ich sprach eben davon, Zukunft von Spirituosenunternehmen. Ihr habt das Thema KI angesprochen. Und von daher gibt es unfassbar viele spannende Themen, die mich sicherlich noch sehr beschäftigt halten. Und den Gedanken, den ihr von mir erfragt habt, den gibt's in dem Moment noch gar nicht.
Super, vielen Dank, lieber Oliver, für das spannende Gespräch über Kulturen, über Führung, über Haltung, über eure Produkte und vor allem auch über Innovationen in eurer Branche. Super spannend. Vielen Dank, dass ihr dich heute hier da haben durfte.
Ja, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte, lieber Joy, lieber Harald. Hat mir große Freude bereitet. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf der Webseite von Deininger. Sowie auf den favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcast und Spotify. Die Links ebenso wie immer in den Shownotes. Und ansonsten von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Auch von meiner Seite auf Wiederhören bzw. Wiedersehen.